Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Ja, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nun ja, vielleicht gehört das baldige Inkrafttreten der Vorhaltepauschale nicht wirklich zu den großen Ereignissen angesichts der aktuellen politischen Diskussionen, angesichts einer gescheiterten Klimakonferenz vor einigen Wochen und angesichts von Krisen und Kriegen überall in der Welt. Wir wollen nicht übertreiben. Aber für die Praxisführung im kommenden Jahr spielt die Umsetzung der veränderten Pauschale nach GOP 03040, also Vorhaltepauschale, schon eine Rolle. Wie sich hier Praxen am besten aufstellen, darüber spreche ich jetzt mit einem, der es mit am besten wissen könnte, dem Arzt und Unternehmensberater Dr. Georg Lübben von der AAC Praxisberatung in Berlin. Hallo nach Berlin, Herr Dr. Lübben.
Hallo, Herr Gerloff.
Herr Dr. Lübben, es ist bereits viel über den Beschluss zur Vorhaltepauschale gesprochen worden. Wollen wir zu Beginn vielleicht trotzdem noch einmal kurz in Erinnerung rufen, was eigentlich genau beschlossen worden ist? Haben Sie das noch präsent? Der Beschluss liegt ja schon ein paar Monate zurück.
Genau, aber wir haben uns ja intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, vielleicht in der Kurzform. Ja. Es gibt eben diese 10 Kriterien, die der Bewertungsausschuss beschlossen hat. Die sind sehr unterschiedlich in der Art und Weise. Und diese 10 Kriterien gilt es jetzt in den Blick zu nehmen. Wer 2 Kriterien davon erfüllt, hat quasi plus minus null. Also für den, der hat den Betrag der alten Vorhaltepauschale genau schon erreicht. Und jetzt gibt es den zweiten Schwellenwert mit 8 Kriterien. Wer diese erreicht, der bekommt nochmal einen Zuschlag von knapp 2,50 Euro pro kurativen Behandlungsfall. Und das ist natürlich durchaus interessant. Da sollte man einen Blick drauf werfen.
Sie hatten mir im September berichtet, dass Sie anhand von Praxisdaten von Hunderten von Praxen durchrechnen wollten oder simulieren wollten, was der Beschluss für die Praxen bedeutet. Die Rechnung ist abgeschlossen, jetzt denke ich mal im November. Deshalb sprechen wir heute. Vielleicht erst einmal, wie hoch ist denn der Anteil der Praxen, die, wenn sie nichts verändern, durch die neue Vorhaltepauschale gewinnen? Wie hoch der, bei denen sich gar nichts ändert? Und wie hoch der Anteil der Praxen, die verlieren werden?
Also hier kann man natürlich nicht nur auf unsere Daten vertrauen, sondern auch auf die Simulationsrechnungen, die einzelne KVen bereits durchgeführt haben. Und die decken sich recht gut auch mit unseren Erfahrungen. Wir gehen davon aus, dass nahezu alle Praxen mit relativ kleiner Anstrengung die 2 Kriterien erfüllen können. Also das ist in der Regel entweder das Thema der Zusammenarbeit beziehungsweise eben dann der Praxisöffnungszeiten. Das ist relativ einfach zu erfüllen, sodass nach meiner Einschätzung die allermeisten Praxen nicht verlieren sollten. Dann gibt es tatsächlich einige Praxen, die verlieren, die tatsächlich nicht auf die notwendige Zahl von 10 Impfungen kommen. Das sind meistens angestellte Hausärzte in Facharztpraxen, die eben sehr eingeschränkt nur hausärztlich tätig sind. Und dann gibt es durchaus eine größere Gruppe von Praxen, die bereits jetzt die 8 Kriterien erfüllen. Das sind so nach meiner Einschätzung 8-10%. Und einige Praxen, die dann hinterherkommen mit 7 und 6 Kriterien, die tatsächlich natürlich mit etwas Nachsteuerung dann auch eine Chance haben, auf die 8 Kriterien zu kommen.
Wie haben Sie denn diese Simulation genau gemacht? Welche Daten standen Ihnen da zur Verfügung?
Genau, wir haben uns retrospektive Daten angeguckt, weil das Abrechnungsverhalten in den einzelnen Quartalen doch relativ von Praxis zu Praxis konstant ist. Und wir haben uns Daten angeschaut einzelner Quartale. Wir haben uns auch schon das 4. Quartal 2024 angeguckt, weil das war natürlich spannend zu sehen, wie es da mit den 25% für die Impfungen aussahen. Also wir haben ein breites Spektrum von Quartalen retrospektiv analysiert, sodass wir, glaube ich, eine sehr valide Datengrundlage haben.
Und das Ergebnis, überrascht Sie das? Ich meine, 10 Impfungen hatte ich jetzt vorher gedacht, das schafft eigentlich jeder. Jetzt haben haben Sie gleich als erstes gesagt, also wer 10 Impfungen im Quartal nicht schafft als Arzt, der kriegt ja schon eine empfindliche Kürzung.
Genau.
Das hat mich jetzt erstmal überrascht, dass es da tatsächlich Leute gibt, die das oder Praxen gibt, die das nicht schaffen.
Es gibt einige wenige Praxen und die Konstellation ist, wie ich erwähnte, typischerweise angestellte Hausärzte, zum Beispiel in orthopädischen Facharztpraxen, die dort ein sehr eingeschränktes hausärztliches Spektrum an Leistungen nur erbringen. Und da haben wir ab und zu das Thema mit dem Impfabschlag schon bereits verifizieren können. Die überwiegende Zahl der Praxen betrifft es aber nicht.
Und ansonsten diese 8-10%, überrascht Sie das? Oder war das so ein bisschen das, was Sie auch erwartet hatten? Sie haben ja gesagt, die anderen KV oder die KV, die schon simuliert haben, die sind zu ähnlichen Ergebnissen gekommen.
Genau, also vielleicht der kleine Ausreißer Hamburg. Die haben mit einem etwas anderen Vorgehen tatsächlich gesagt, bei ihnen würde keine Praxis die 8 Kriterien schaffen, aber andere KV decken sich ganz gut mit ihren Ergebnissen, mit unseren Erfahrungen. Und ich sag mal, der überwiegende Teil der Kriterien ist ja klassische hausärztliche Basisarbeit. Die Kriterien sind relativ mit, aus meiner Sicht, einem geringen Schwellenwert angesetzt. Das heißt also, wer die Leistung erbringt, erfüllt auch in der Regel das Quorum.
Wir hatten ja eben schon die Schwellenwerte genannt. Also wer zwei von 10 Kriterien nicht erfüllt, der kriegt 10 Punkte weniger pro Fall. Und wer mehr als 8, also wer 8 oder 9 oder 10 Kriterien erfüllt, bekommt 20 Punkte mehr pro Fall. Sie haben eben gesagt, vor allen Dingen die vielleicht so ein bisschen kurz davor stehen, 6, 7 Kriterien sowieso erfüllen, die können durch ein bisschen nachsteuern, vielleicht diese Kriterien, die 8 Kriterien am Ende doch mit relativ wenig Aufwand erfüllen. Wie sehen Sie da die Möglichkeiten, die Praxisarbeit anzupassen?
Also ich glaube, man muss häufig gar nicht viel anpassen. Ich nenne mal ein Beispiel. Die primäre Wundversorgung nach 02300 ist, glaube ich, eine der am häufigsten nicht abgerechneten Leistungen, die tatsächlich erbracht werden. So, die geht einfach, wie man so schön sagt, durch die Lappen. Oder dann zum Beispiel im Bereich der internistischen Basisdiagnostik. Auch dort wird nicht jede Leistung abgerechnet. Also es ist häufig so, dass die Leistungen da sind, aber ich sag mal, gerade bei großen Praxen dann nicht vollständig abgerechnet werden. Und wenn man weiß, welche Leistungen hier im Fokus stehen, dann zieht man sich vielleicht auch noch mal eine Tagesliste oder guckt in der Mitte des Quartals mal kurz rein, wo stehe ich, und kann dann ein bisschen den Fokus drauf setzen.
Dann gehen wir mal vielleicht so ein bisschen durch. Welche Kriterien sind denn am schwersten erfüllbar nach Ihren Zahlen? Ich will noch einmal zur Erinnerung die Kategorien vielleicht nennen. Einmal die Hausbesuche, es gibt die Geriatrie und die Palliativmedizin, es gibt die Kooperation mit Pflegeheimen, eine bestimmte Anzahl von Impfungen, vor allen Dingen im 4. Quartal 25% der Fälle, Wundversorgung, Ultraschall, Basisdiagnostik mit technischen Geräten, das hatten Sie eben schon genannt, internistische Basisdiagnostik, Videosprechstunde, Kooperationen, Qualitätszirkelarbeit und Sprechstunden außerhalb der üblichen Zeiten. Ich glaube, eine Stunde pro Woche muss da drin sein. Was ist da am schwersten erfüllbar? Habe ich alles richtig gesagt, vielleicht als erstes?
Eine Stunde alle 14 Tage.
Sogar nur alle 14 Tage?
Alle 14 Tage. So, keines der Kriterien ist schwer zu erfüllen im klassischen Sinne. Aber wo sehen wir häufig Themen? A, das Thema Kooperationsvertrag mit Pflegeheimen. Wir wissen, dass natürlich längst nicht jede Hausarztpraxis, die auch tatsächlich Heimbesuche macht, einen Pflegeheim-Kooperationsvertrag hat. Also das ist etwas zum Beispiel, worüber man auch jetzt in diesem, bei der Vorhaltepauschale durchaus nachdenken sollte. Das Thema Videosprechstunde wissen wir, zwar über die Hälfte der Videosprechstunden werden von Hausärzten durchgeführt, aber es ist immer noch eine relativ kleine Gruppe. Und meine Erfahrung ist, dass immer auch noch ein Thema, was etwas polarisiert, also was nicht unbedingt immer auf Gegenliebe stößt. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, ist das Impfkriterium in den drei Klassikquartalen mit den 7%, glaube ich, gut zu erfüllen. Ich bin gespannt auf das vierte Quartal, weil hier sind die 25% halt doch relativ ambitioniert. Und wir hatten in den vergangenen Jahren durchaus relativ frühe Grippewellen, sodass viele Hausarztpraxen tatsächlich im September angefangen haben zu impfen, um im wahrsten Sinne des Wortes vor der Welle zu sein. So, diese Kriterien oder diese Impfungen zählen dann nicht. Also hier wird man wirklich nochmal abwarten müssen, ob wir im Blick auf das vierte Quartal 26 tatsächlich mit diesem Kriterium im vierten Quartal richtig liegen. Das ist aber auch bereits vom Hausärztinnen- und Hausärzteverband meines Erachtens angesprochen worden. Und einzelne KVen haben bereits reagiert, dass man sich solche Situationen im Einzelfall dann nochmal anschauen.
Mich überrascht das ja fast ein bisschen mit dem Kooperationsvertrag mit Pflegeheimen. Das ist ja eigentlich, also wenn man sowieso ins Pflegeheim geht und dort auch einige Patienten oder Patientinnen hat, dann kann man da ja durchaus, wenn man diese Kooperationsverträge macht, da gibt es ja einige besondere Ziffern auch, irgendwo im Kapitel 37, meine ich, ist das. Und da kann man ja durchaus auch ganz schön was für den Fallwert tun, wenn man da eben so einen Vertrag hat. Wieso ist das nicht so stark angekommen bei den Hausärzten und Hausärztinnen?
Also ich würde sagen, in der Breite ist es schon angekommen, aber definitiv, wenn wir uns die Abrechnungshäufigkeit anschauen, dann sehen wir, dass je nach Regionen zwischen 20, 40 und 50% der Hausärztinnen und Hausärzte nur einen solchen Kooperationsvertrag haben. Zu diesen Kooperationsvertragen gibt es viele, ich nenne es jetzt einfach mal Mythen und Märchen, immer noch, was den Bereitschaftsdienst und andere Themen letztendlich betrifft. Aber die Vorteile, die Sie genannt haben, hätte ich nicht schöner ausdrücken können. Insbesondere, weil die Zuschläge eben auch zu den entsprechenden Heimbesuchen ohne Prüfzeit sind. Das heißt, große Versorgerpraxen profitieren hier eigentlich doppelt. Und wir sind ein starker Fan dieser Kooperationsverträge und versuchen natürlich auch, unsere Kunden in diesem Sinne zu beraten. Also ich glaube, das macht absolut Sinn, wie Sie es auch ausgedrückt haben, mindestens mal als kooperierender Arzt seine entsprechenden Heimbesuche dann auch über einen entsprechenden Kooperationsvertrag abzubilden.
Ohne Prüfzeiten, das war mir auch selber noch nicht bewusst. Interessant. Ja, dann kommen wir zu den Ziffern, die vielleicht am leichtesten erfüllbar sind. Sie haben eben schon erwähnt, Qualitätszirkelarbeit, Kooperationen, das macht wahrscheinlich jeder fast und Sprechstunden außerhalb der üblichen Zeiten, das lässt sich sicher gut organisieren. Das ist sicher leicht zu erfüllen. Ich hatte im September schon mit einem Hausarzt gesprochen in einem Podcast, der war überraschenderweise meinte er, also viele würden das Kriterium Geriatrie und Palliativmedizin nicht erfüllen, aber nicht, weil sie die Arbeit nicht machen, sondern weil einfach die Ziffern 03060 und 03062 verloren gehen. Eigentlich wäre das gar nicht so schwer zu erreichen. Was ist für Sie das Interessanteste oder das vielleicht am leichtesten Erfüllbare, außer den beiden, die ich zuerst genannt habe?
Also unserer Erfahrung nach sind es gerade die Bereiche, die Sie gerade als schwierig bewertet haben, gerade die Geriatrie. Also Geriatrie gehört wirklich zu den hausärztlichen Kernleistungen. Und wenn wir uns die Abrechnungshäufigkeit anschauen, dann erbringen, glaube ich, 95, 96% der hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen diese Leistungen. Das ist natürlich was anderes, als wenn Sie eine Hausarztpraxis in der Fußgängerzone haben, die primär auf Akutpatienten setzt. Dann könnte das in der Tat ein bisschen schwierig sein. Aber ansonsten ist das Leistungsspektrum, was der Bewertungsausschuss dort ausgebreitet hat und auch die Schwellenwerte aus meiner Sicht für sehr, sehr viele Praxen relativ einfach zu erfüllen.
Also Sie meinen, dass das nicht unbedingt viel vergessen wird in den Praxen? Also das ist dann doch gängig?
Es ist doch gängig. Was wir durchaus eben hören, zum Beispiel bei der internistischen Basisdiagnostik oder eben auch bei der Kleinchirurgie, ja, diese Leistungen sind teilweise, ich formuliere mal etwas provokant, doch prohibitiv niedrig vergütet. Da hilft auch die Entbudgetierung nichts, sodass manche Praxen keine Spirometrie mehr erbringen, bestimmte Leistungen nicht mehr anbieten, weil es einfach betriebswirtschaftlich sich nicht rechnet. Und da kann man natürlich, da ist eine Entscheidung gefallen, diese Leistung nicht mehr anzubieten. Aber die hat dann auch nichts mit der Vorhaltepauschale mehr zu tun.
Da könnte dann vielleicht jetzt ein kleines Umdenken einsetzen, wenn man vielleicht bei den 6 oder 7 Kriterien ist.
Dann würde man, wenn man 8 Kriterien hat, das zumindest mal als Förderung dieser Leistung interpretieren können.
Ja, genau. Es gibt ja Ausnahmen für Schwerpunktpraxen, also diabetologische Schwerpunktpraxen, HIV-Schwerpunkte und Substitutionspraxen, also die Substitutionstherapie betreiben. Diese müssen nicht einmal 2 Kriterien erfüllen, um den Status quo bei den Vorhaltepauschalen zu erhalten. Wie schneiden die nach Ihrer Rechnung ab? Haben Sie da auch solche?
Ja, natürlich. Wir haben alle 3 im Angebot, hätte ich fast gesagt, und haben nachgeguckt. Und diese zeichnen sich ja insbesondere dadurch aus, dass sie nicht nur diese genannte Spezialklientel haben, sondern im überwiegenden Zahl auch noch klassisch hausärztlich tätig sind. Und das heißt, wir haben eine ganze Reihe Praxen, die tatsächlich sich auch auf den Schwellenwert von 8 Kriterien begeben haben und tatsächlich auch einige, die diesen Schwellenwert auch erreicht haben, weil sie haben eine Garantie auf jeden Fall auch ohne Kriterien die alte Vorhaltepauschale vergütet zu bekommen, aber ihnen steht ja auch frei im klassischen hausärztlichen Klientel dann tatsächlich auch, wenn sie es schaffen, die 8 Kriterien auch zu schaffen und dann auch von einem Mehrumsatz zu profitieren. Und wir haben eine ganze Reihe Praxen, die tatsächlich das auch erreichen.
Mhm. Im Moment diskutiert wird ja, wie eigentlich ein Arzt oder eine Ärztin nachweist, dass er oder sie eine Schwerpunktpraxis führt. Gibt es da bestimmte Zifferngrenze oder Ähnliches? Da haben wir aus den KV etwas widersprüchliche Signale, sagen wir mal, bekommen.
Ja, also für die HIV-Schwerpunktpraxen und für die Substitutionspraxen ist die Ziffern, die zählen, natürlich über das entsprechende EBM-Kapitel auch definiert. Das ist, glaube ich, unstrittig. Und das Thema ist ja bei den diabetologischen Schwerpunktpraxen, dass sie im EBM die Leistungen dieser Schwerpunktpraxen nicht in einem eigenen Kapitel haben. Es gibt die Versorgung des diabetischen Fußes oder ein paar kleine Leistungen, die über die Kapitel verstreut sind. Aber das Gros der Leistungen der diabetologischen Schwerpunktpraxen sind ja definitiv entweder DMP-Leistungen oder in den KVen, wo es noch Strukturverträge gibt, die entsprechenden Leistungen. Das heißt also, hier muss man auch die regionalen Zifferngrenze ausweichen, was natürlich schon mit etwas Aufwand verbunden ist, das nachzuhalten.
Und was macht ein Hausarzt, der zugleich als Schlafmediziner niedergelassen ist und sich darauf vielleicht mehr oder weniger spezialisiert hat?
Ich glaube, dass diese Konstellation sehr selten ist. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ein Allgemeinmediziner, ein Facharzt für Allgemeinmedizin überhaupt ein Schlaflabor betreiben könnte, ob er die Abrechnungsgenehmigung dafür bekäme. Mhm. Ein Internist könnte ich mir durchaus vorstellen, aber das sind ja dann Spezialleistungen, auf gut Deutsch gesagt, die auch ja dann überwiegend nach anderen Kriterien vergütet werden. Aber auch hier wird es sein, dieser Kollege, dieser Kollegin wird viele, viele andere Patienten haben, die für das Erreichen bestimmter Kriterien noch zur Verfügung stehen.
Werbung. Kompakt, zielgerichtet und praxisnah. Mit unserem neuen Newsletter Allgemeinmedizin erhalten Sie jeden Montag die relevanten Berichte, Tipps und Neuigkeiten aus dem Spektrum der Inneren und Allgemeinmedizin. Damit bleiben Sie auf dem Laufenden, was wichtig ist für Ihre Arbeit in der Praxis. Unsere Newsletter sind kostenlos für medizinische Fachkreise. Melden Sie sich direkt an ärztezeitung.de/newsletter.
Bei den Hausärztetagungen hört man immer mal wieder, dass da doch die Versorgerpraxen so einen gewissen Brass haben auf die Hausärzte, die eben eigentlich ganz andere Leistungen erbringen. Wie groß ist dieses Problem? Was ist da Ihre Einschätzung? Wenn Sie jetzt sagen, na ja, am Ende machen die ja doch meistens auch hausärztliche Versorgung mit, da habe ich so das Gefühl aus den Erfahrungen bei diesen Tagungen, dass doch da ein gewisses Fremdeln ist, sagen wir mal, zwischen den Gruppen, die eben Versorgerpraxen sind und denen, die sich da auf bestimmte Leistungen spezialisiert haben.
Wenn wir ins GVSG gucken, also in den Originalgesetzestext, dann war ja die Intention des Gesetzgebers, Hausarztpraxen mit klassischem Versorgungsauftrag zu stärken. So. Und herausgekommen ist in den Verhandlungen zwischen GKV-Spitzenverband und KBV im Bewertungsausschuss eine Lösung, die das nicht aus meiner Sicht unbedingt reflektiert, sondern die KBV wollte auf jeden Fall eine größere Umverteilung vermeiden, sondern hat Kriterien gewählt und damit konnte sie sich letztendlich durchsetzen, dass für die allermeisten Praxen im Grunde nichts passiert. So, den Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, dass es tatsächlich Hausärztinnen und Hausärzte gibt. Ich kenne diese Konstellation, das war eben das, was ich am Anfang meinte mit dem Impfabschlag, die überwiegend Spezialleistungen erbringen als Angestellte in Facharztpraxen. Die haben den Impfabschlag auf jeden Fall und natürlich werden sie ansonsten möglicherweise schon Kriterien erfüllen. Aber genau diese Praxen, sagen wir mal, hat der Impfabschlag im Sinn, dass man diese Praxen auch nicht noch incentiviert, sondern grundsätzlich nur mit einer geringeren Vorhaltepauschale vergütet.
Dann kommen wir jetzt vielleicht nochmal zu dem Punkt, was mache ich jetzt draus als Praxis? Wie hält eigentlich eine Praxis nach, wie sie bei den Kriterien dasteht, falls sich der Inhaber oder die Inhaberin vorgenommen hat, mindestens 8 Kriterien zu erfüllen? Sie haben eben schon gesagt, es gibt so einige Praxen, die 5, 6, 7 Kriterien sowieso schaffen. Da lohnt es sich. In einem Podcast im September hat der Allgemeinarzt Barmann Afzali vermutet, dass es für die PVS-Hersteller, also Praxisverwaltungssystemshersteller, nicht möglich sein wird, im Hintergrund Zähler mitlaufen zu lassen. Muss jetzt eine Praxis Excel-Tabellen führen, jeden Tag aktualisieren und dann Patienten entsprechend einbestellen, um bestimmte Kriterien doch noch zu schaffen? Das wäre ja schon ganz schön Aufwand, oder?
Also ich glaube nicht, dass man Patienten einbestellen muss, weil diese Ziffern wirklich oder diese Leistungen bei vielen, vielen Patienten und ein breites Spektrum letztendlich reflektieren. Aber die KV Baden-Württemberg und hier Herr Braun als Vorstand hat zum Beispiel auch moniert, dass natürlich jetzt ein gewisser Aufwand betrieben werden muss von Seiten der Statistik, wenn man einen Überblick behalten möchte und irgendwo auch das Gefühl hat, ich möchte selber steuern, ob ich die Kriterien erreiche oder nicht. In der Tat sind da natürlich Statistiken zu führen. Ansonsten kann man das im Moment nicht machen. Wir haben das für unsere Kunden natürlich im Programm integriert, aber das ist jetzt sozusagen nicht für die Allgemeinheit. Aber in der Tat ist natürlich hier ein gewisser Statistikaufwand zumindest mal zu 2, 3 Punkten im Quartal zu betreiben, damit man irgendwo den Überblick hat, wo man gerade steht.
Und das kann sich dann, wenn man vielleicht 1000 Fälle hat, dann schon auch vielleicht lohnen, nicht?
Durchaus. Wie gesagt, es lohnt sich sicherlich einmal zu gucken, wo stehe ich? Und da kann man ja gerne ein retrospektives Quartal nehmen. Und wenn man da, wie Sie richtig sagen, bei 5, 6 oder 7 Kriterien landet, dann weiß man zumindest schon mal, auf welche Kriterien man in Zukunft vielleicht ein vermehrtes ein Fokus hat. Und da kann man vielleicht mal über eine Liste, die man sich nach Quartalsende oder ich sag mal zwischendurch zieht, einfach mal einen Überblick haben, wo stehe ich gerade bei den Hausbesuchsleistungen oder bei den Spirometrien oder bei der beim Langzeit-EKG, damit ich einfach weiß, okay, da bin ich nah dran, da fehlen mir vielleicht noch 1, 2 oder da bin ich schon, bezogen jetzt mal auf die 1000 Patienten, bin ich schon über dem Schwellenwert.
Also eher ein, ja, es geht. Was würden Sie als Resümee zur neuen Vorhaltepauschale oder welches Resümee würden Sie zur neuen Vorhaltepauschale ziehen? Viel Bürokratie für wenig Output oder am Ende doch eine Möglichkeit, vielleicht für Versorgerpraxen das Honorar noch ein bisschen zu steigern und gleichzeitig aber vielleicht dann auch eben für die Patienten noch einen Tick mehr da zu sein?
Ich glaube, beides ist korrekt. Das Management oder das Steuern, das Monitoring der Kriterien ist ein gewisser bürokratischer Aufwand. Aber große Versorger oder nicht große Versorgerpraxen sollten eigentlich in der Lage sein, mit ein bisschen Steuerung, sagen wir mal, doch die 8 Kriterien zu erreichen. Das würde dann ein nicht zu unterschätzendes Zusatzhonorar sein. Und was wir uns vergegenwärtigen müssen, das sind ja die Kriterien für 2026. Die Vorhaltepauschale wird über insgesamt 3 Jahre eingeführt. Wer weiß, was es für Kriterien 27 oder 28 gibt. Das heißt also, es lohnt sich jetzt mal, diese Kriterien in Blick zu nehmen und schon mal sich eine gewisse Systematik zuzulegen, in Zukunft solche Zuschläge zu steuern, weil der Stellenwert der Zuschläge wird ja im Laufe der Jahre sogar noch zunehmen.
Gut, das ist dann der Blick schon in die kommenden Jahre. Da bleiben wir im Kontakt, würde ich mal sagen.
Gerne.
Herr Dr. Lübben, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Die neue Vorhaltepauschale tritt in wenigen Wochen in Kraft. Insofern ist wichtig für alle Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, also Hausärzte, sich darauf vorzubereiten und die Praxisabläufe vielleicht daraufhin auch zu optimieren. Ich denke, wir haben dazu heute einen guten Beitrag zur Orientierung geleistet. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank, Herr Gerlos. Gern geschehen.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.